Wildverbunden ist ein Podcast für Mütter, die sich wünschen, dass ihre Kinder draußen aufwachsen, in echter Verbindung zur Natur. Und die spüren, dass Natur wichtig ist, aber oft unsicher sind, wie sie das im Alltag umsetzen können. Wenn du also wie ich den Wunsch hast, dein Kind in und mit der Natur aufwachsen zu sehen und dich fragst, ob das wirklich im Alltag möglich ist, dann kann ich dir sagen, ja, das ist es. Ich bin Sarah, Naturmentorin und Umweltbildnerin und ich freue mich, dass du hier bist. Was wäre, wenn dein Garten nicht nur ein Ort zum Spielen ist, sondern auch ein Raum, in dem dein Kind von selbst lernen kann? Willkommen bei Wildverbunden, dein Podcast für Naturverbindung im Familienalltag. Ich bin Sarah, Naturmentorin, und heute nehmen wir einen Ort in den Blick, der oft unterschätzt wird, nämlich der Garten. Und wenn du möchtest, auch Balkon oder Terrasse, die sind nämlich genauso gut geeignet. Ich zeige dir heute 7 konkrete Do-it-yourself-Ideen, mit denen du direkt vor deiner Haustür Lebensräume schaffen kannst. Oh je, die Kinder spielen draußen ein bisschen laut. Lebensräume schaffen für Insekten, Vögel, viele andere Tiere und auch für deine Kinder. Ja, und ganz besonders spannend, wir schauen auch darauf, wie das im Sinne von Charlotte Mason ist. Ein artenreicher Garten, der ist nämlich nicht nur Natur, er ist auch ein Bildungsraum. Charlotte Mason, die ging davon aus, dass Kinder nicht durch abstrakte Inhalte lernen, sondern durch Begegnungen mit der realen Welt. Ein Garten voller Leben erfüllt genau das. Die Kinder können hier Zusammenhänge sehen, sie können Beobachtungen über die Zeit vornehmen und sie können Fragen stellen. Und vor allem können sie im Garten selbst handeln, und das darf man wirklich nicht unterschätzen. Wenn dein Kind mit dir gemeinsam Lebensräume schafft, passiert etwas ganz Entscheidendes. Es erlebt Selbstwirksamkeit. Nicht nur als Konzept und irgendwie auf Papier, sondern ganz konkret. Ich habe etwas gebaut, ich habe etwas gestaltet und jetzt lebt dort etwas. Deshalb schauen wir uns heute diese Do-it-yourself-Projekte an und was du alles umsetzen kannst. Ja, Nummer 1 wäre, dass du Schnittgut nutzt. Und zwar zum Beispiel für Totholzhecken als Lebensraum. Was im Garten so anfällt, das ist kein Abfall. Ast, Baum, Strauchschnitt, das ist ein ganz zentraler Baustoff für Vielfalt. Du kannst daraus gemeinsam mit deinem Kind Totholzhaufen anlegen, indem ihr einfach alles aufeinander schichtet, oder auch eine Benjes-Hecke aufschichten, indem ihr mit Pfählen vielleicht euch das optisch ein bisschen zurecht macht und diese dann füllt. Und ihr könnt auch kleine Käferkeller bauen, indem ihr ein paar modrige Holzstämme und was so anfällt, eben auch vergrabt im Boden und ein bisschen was hochschauen lässt. Totholz ist einer der wichtigsten Lebensräume für Insekten, Arten wie die Holzbiene oder der Hirschkäfer. Die sind darauf angewiesen. Und wenn du dann darauf achtest, dass sonnige Standorte wärmeliebende Arten fördern und schattige, feuchte Bereiche wichtig für Amphibien sind, dann kannst du da wirklich ganz viel Strukturen mit reinbringen. Zusammen mit deinem Kind kannst du das so machen, es kann stapeln, es kann tragen, es kann auch an der Gestaltung ein bisschen mitarbeiten und später dann eben zusammen mit dir beobachten, was da passiert, was da einzieht, was da so vor sich geht in diesem Totholzhaufen. Und es ist wirklich sehr, sehr spannend. Wir haben auch eine Benjes-Hecke angelegt bei uns und beobachten da jedes Jahr, wie man wirklich verschiedene Tierspuren auch sehen kann. Das zweite Do-it-yourself-Projekt wäre, dass du Lebensraum für Wildbienen anbietest. Da es so ist, dass etwa 75% der Wildbienen im Boden nisten, brauchen die offene Bodenstellen. Das bedeutet, ein perfekt gepflegter Garten ist oft einfach lebensfeindlich. Das ist einfach so. Was du also tun kannst, du kannst kleine offene Bodenstellen schaffen, du kannst aber auch Sandbereiche zulassen und du kannst Böschungen auch einfach nicht bepflanzen. Was spannend ist, ist auch, dass markhaltige Pflanzenstängel, zum Beispiel von Brombeeren und Königskerzen, über den Winter stehen gelassen werden können und so auch Nistplatz anbieten für Wildbienen. Alte Mäusegänge, total lustig, werden von Hummeln benutzt und das kann man dann auch immer beobachten, wie die dann gerade, also bei uns sehe ich das immer, wie sie besonders über diesen Mäusehöhlen oder diesen Gängen da so rumfliegen und immer schon anpeilen. Also das ist auch sehr, sehr spannend zu beobachten. Ja, Kinder erkennen hier, dass Natur Vielfalt braucht und auch nicht so wirklich Ordnung, sondern im Gegenteil ein bisschen Unordnung gerne zugelassen werden kann. Projekt Nummer 3 sind Nistkästen für Vögel. Viele Vögel, die finden heute leider kaum noch natürliche Höhlen, weil viele alte Bäume fehlen. Und deshalb kannst du Nistkästen kaufen oder auch selber bauen. Da musst du darauf achten, dass du für die passende Art eben den passenden Nistkasten auch auswählst. Kleine Kästen, die sind oft für Meisen gut. Es gibt aber auch spezielle Kästen für Mauersegler, die man an Gebäuden anbringen kann. Die Kinder sind hier heute ein bisschen laut unterwegs. Ja, ein Nistkasten, der funktioniert nur in einem naturnahen Garten, weil Vögel brauchen einfach auch Nahrung. Und was ich auch schon oft beobachtet habe, und das fand ich tatsächlich ein bisschen merkwürdig, vielleicht kennst du diese gekappten Bäume, an denen wirklich dann bis fast zum Stamm alles abgeschnitten wird. Und also im Grunde, die Bäume sterben dann auch rasch schnell von innen, weil da so viele, ja, Bakterien, alles da reinkrabbelt in diese Verletzungen, die man den Bäumen zufügt. Also diese Kappung bin ich nicht so ein großer Fan davon. Auf jeden Fall, was ich beobachtet habe, ist, dass Menschen dann an diese gekappten Bäume, damit es einfach optisch schön aussieht, noch Vogelkästen befestigen. Und ich frage mich dann immer, was genau die da vorhaben, ob die die kleinen Eier und Küken da drin kochen wollen, wenn da die pralle Sonne drauf scheint. Verstehe ich nicht. Also man sollte sich schon ein bisschen vielleicht Gedanken machen, wo man diese Nistkästen hinstellt und dass es einfach auch ein bisschen zum Vogel passt und nicht so komplett bestimmt, also frei in der vollen prallen Sonne vielleicht aufgehängt wird. Was man auch noch machen kann, ist ein bisschen Nistmaterial zur Verfügung stellen. Bitte nicht von Hund, Katze irgendwie Felle da hinlegen, weil ja, bei Hund und Katze sind halt ganz oft auch Mittel im Fell verteilt. Das ist wirklich ganz schlimm für die Kleinen dann im Nest. Was sich eignet, ist von Pferden, wenn man jetzt nicht unbedingt, da gibt es ja auch Material, irgendwie Zeug, was man da drauf sprühen kann. Aber ich habe beobachtet, dass die da ganz gerne rangehen, so an dieses Unterfell, wenn die Pferde dann auch wieder im Fellwechsel sind. Da gehen die gerne ran, aber im Grunde kann man auch Schafswolle gut hernehmen. Wir machen da immer so einen Vogelkaufladen daraus, dass wir das so ein bisschen umwickeln um einen Stab und das dann einfach zur Verfügung stellen. Und da kann man auch ein bisschen Moos dazu machen und verschiedene Naturmaterialien den Vögeln zur Verfügung stellen, wenn man das möchte. Also es ist spannend zu beobachten, was die Vögel sich da so nehmen, genau. Und der bewohnte Nistkasten nachher ist natürlich auch super spannend als Einstieg in eine langfristige Naturbeobachtung, weil die Eltern ja dann auch immer wieder kommen, um die Vögel zu füttern. Am Anfang bauen die auch das Nest, da kann man dann auch immer beobachten, was sie so im Schnabel mitbringen. Ja, und genau, Nistkästen sind auch ganz gut im Garten. Projekt Nummer 4 sind Wasserstellen einzurichten. Das Wasser, das wird zunehmend zu wirklich einem limitierenden Faktor. Das kann man ganz arg beobachten. Wir waren neulich erst bei uns im Naturschutzgebiet unterwegs und wir haben gesehen, dass die ganzen kleineren Tümpel alle, weil es schon so lange bei uns nicht geregnet hat und vermutlich das, der Grundwasserspiegel ist einfach auch sehr niedrig gesunken und die ganzen Quellen, die bei uns eigentlich im Naturschutzgebiet die Vögel mit Wasser versorgt hätten, die sind jetzt trockengelegt. Da ist nichts. Da muss man sich wirklich Gedanken machen, wo kriegen unsere Nachbarsvögel, unsere Mitweltbewohner, wo kriegen die eigentlich ihr Wasser her? Du kannst helfen, indem du flache Schalen rauslegst, vielleicht auch mit Steinen oder Moos als Landehilfe auch für Insekten vielleicht anbietest. Eine größere Variante wäre, dass du vielleicht dir überlegst, wenn das denn irgendwie möglich ist oder wenn du das gerne machen möchtest, einen kleinen Teich anzulegen oder irgendwie ein Wasser anbietest. Ganz wichtig wäre hier, dass du auf sichere Ausstiegsmöglichkeiten achtest, wenn zum Beispiel ein Igel, ein Eichhörnchen oder ein anderes Tier bei dir zum Trinken kommen möchte, gerade jetzt, wenn es eben gerade so wenig Wasser hat. Und dass du es auch regelmäßig reinigst, gerade bei den kleineren Umsetzungen mit den flachen Schalen, dass man da wirklich ganz, ganz sauber das hält. Und Wasserstellen, das kann man echt gut beobachten, die werden auch wahnsinnig gerne und wahnsinnig schnell angenommen von Insekten und Vögeln. Und da kann man mit den Kindern natürlich auch super schön beobachten. Projekt Nummer 5 wäre, dass du Blütenvielfalt gezielt förderst. Und da achte gerne darauf, dass viele unterschiedliche Insekten viele unterschiedliche Vorlieben haben. Und es gibt einfach unterschiedliche Pflanzen. Wir haben Lippenblütler, wir haben Doldenblütler, wir haben Korbblütler und jedes hat quasi seinen Spezialisten. Hummeln nehmen recht viel an, Schwebfliegen auch. Es gibt aber sehr viele Wildbienenarten, die wirklich nur speziell auf eine Pflanze gehen. Auch bei den Raupen ist das so. Und je mehr wir einfach da Vielfalt haben in unserem Garten und zulassen, desto besser und desto mehr fördern wir auch. Und hier können wir mit unseren Kindern dann wirklich beobachten, wer besucht eigentlich welche Pflanze und wann. Wir können die Raupen beobachten, die Wildbienen beobachten, die Hummeln beobachten, die dazugehören. Und dann einfach wirklich die Insekten in dieser Symbiose mit den Pflanzen beobachten, anschauen, uns Fragen stellen. Projekt Nummer 6 wäre, dass du, und das ist eins meiner Lieblingsprojekte, heimische Sträucher pflanzt. Viele Gärten, super, super schade, sind geprägt von Kirschlorbeer, Thuja und voll oft sehe ich auch die Forsythie und die bieten aber kaum Nahrung für Tiere. Besser sind Kornelkirsche, Schlehe und Holunder als Sträucher. Was ich aber auch beobachtet habe, zumindest bei uns, der Nachbar hat jetzt gegenüber von uns, ich konnte auf meinem Balkon sitzen und ich konnte dieser Spatzengang bei uns in der Nachbarschaft einfach auch zuschauen. Und die haben sich ganz oft, auch wenn ich nicht viel vom Kirschlaub erhalte, beziehungsweise gar nichts, haben die sich aber trotzdem da reingesetzt und versteckt, genistet, was auch immer. Und es war eine Riesenhecke und da war echt was los. Also zumindest haben sie es mal angenommen, über Jahre ja schon hinweg. Und dann kam der Nachbar jetzt und ich dachte, ich sehe nicht richtig und hat die Hecke nichts Neues gepflanzt. Nicht, dass es jetzt was ökologisch Sinnvolleres dort gäbe, sondern einfach nur optisch. Und es sieht, finde ich, optisch nicht besser aus, ganz im Gegenteil. Aber einfach mal die komplette Hecke, ein paar bisschen, so einen halben Meter, der steht noch, abgesägt. Und seitdem keine Spatzengang mehr hier. Ja, vielleicht.
Ja. Hallo.
Ja, warum dann nicht von Beginn an sinnvolle Heckenpflanzen, die auch immer eigentlich schön sind und nicht sowas. Ja, hat mich echt ein bisschen geärgert. Und was wir an den genannten heimischen Sträuchern haben, ist, dass wir Blüten haben für Insekten, dass wir Früchte für Vögel haben und dass wir auch Struktur für Nistplätze haben. Also wirklich viel in einem. Und Kinder können hier Nahrungsketten nachvollziehen, beobachten, ökologische Zusammenhänge verstehen. Und in so einer Hecke ist wirklich wahnsinnig viel los und für Kinder auch super, super spannend. Do-it-yourself-Projekt. Das letzte, Nummer 7, sind Nistplätze für Insekten zu bauen. Insektenhotels sind nur dann sinnvoll, wenn sie wirklich richtig gebaut sind. Die im Baumarkt kann man grundsätzlich alle vergessen, spart euch das Geld gerne. Was aber wirklich ganz gut ist, sind, also was bei mir auch super gut ankam und gerne genommen wurde, waren in hartholzgebohrte Löcher wie Buche, Eiche. Die Bohrlöcher, die habe ich wirklich ganz unterschiedlich gemacht, von 3 bis etwas größer, so 8, 9 Millimeter. Und die habe ich ins Längsholz gebohrt und die Ränder dann ein bisschen abgefeilt, damit die Flügel sich da nicht verheddern und verletzt werden. Und die wurden wirklich sehr, sehr gut angenommen. Also da war schon nach einem Sommer war alles besetzt und alles voll. Und nur ein kleiner Teil der Wildbienen nutzt überhaupt solche Nisthilfen. Das darf man auch beachten. Aber trotzdem lassen sich diese ja dann auch gut beobachten, wenn hier zum Beispiel gehörnte Mauerbienen und Co. einziehen. Ein idealer Einstieg ist das dann, hinzuschauen und vielleicht sogar zu journalen, wenn man möchte. Was bei diesen Projekten zählt, es geht nicht darum, dass man alles perfekt umsetzt. Es geht auch nicht darum, dass du jetzt alles umsetzt, sondern darum, Lebensräume zuzulassen in unserem Garten. Auch Prozesse und Entwicklungen sichtbar zu machen und dein Kind mit einzubeziehen und einen Lernort für dein Kind zu schaffen. Ein Garten wird dann zum Lernort, wenn er lebendig ist, Veränderungen zeigt und Beteiligung ermöglicht. Das bedeutet, ein naturnaher Garten, der ist mehr als Naturschutz, der ist ein Raum, in dem Bildung und Lernen ganz natürlich passiert. Und genau das meinte nämlich Charlotte Mason. Kinder brauchen echte Erfahrungen und nicht nur Erklärungen. Wenn du gerne lernen möchtest, wie du dein Kind in solchen Prozessen begleitest, also nicht nur im Garten, sondern auch im Familienalltag, dann schau sehr gerne bei mir auf Substack vorbei. Dort schreibe ich auch immer wieder über solche Dinge, Ideen und Themen. Und ja, vielleicht suchst du dir einfach von diesen 7 Do-it-yourself-Ideen eine raus, fängst an, denn Naturverbindung, die entsteht nicht durch Wissen, dadurch, dass du jetzt weißt, es gibt diese 7 Do-it-yourself-Ideen, sondern durch die Erfahrung und wirklich auch das Tun. Ich hoffe, du konntest heute aus dieser Podcast-Folge etwas mitnehmen, dass sie dir gefallen hat. Wenn ja, dann lass mir sehr gerne eine Bewertung da und ein Abo und teile es sehr gerne mit einer Familie, die vielleicht gerne auch ein Do-it-yourself-Projekt im Garten starten möchte. Bleib wild und bis zum nächsten Mal. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du tiefer einsteigen möchtest, findest du weitere Impulse und Begleitung auf www.wildverbunden-zusammengeschrieben.de. Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere den Podcast. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast und bis zur nächsten Folge.